Eine Woche weniger. Euer Meinungscast mit Emilas Tänzer.
Wir schreiben den 20. Anun im Jahr 2420 nach der Sammlung. Während Milun Makro sich am Golf von Orombufer häuslich einrichtet, versprüht Glarand in Westrival die Chemiekeule. Und in Zwartwend geben die Gläubigen Vorbestellungen für GDS auf, als gäbe es kein Morgen. Meine Freunde, ihr hört die beruhigende Stimme von Emil. Ich bin froh, dass ihr hier seid, denn so langsam wächst sich diese Fledermausplage zu einem internationalen Problem aus. In Westvalunia hat sich offenbar eine große Kolonie von Blaustirn-Staubfledermäusen gebildet. Bisher wurden die Tiere nie so weit nördlich gesichtet. Valunia kennt das Problem nicht und muss jetzt schnellstmöglich wirksame Maßnahmen finden, um die invasive Art einzudämmen. Also passt gut auf, dann lernt ihr was. Seit ungefähr 2 Wochen häufen sich die Meldungen, in Westvalunia würden Blaustirn-Staubfledermäuse gesichtet. In dieser Woche, genauer gesagt am 17. Anun, konnte ein Forscherteam nun bestätigen, dass die Tiere eine Kolonie etwa 70 Kilometer südlich von Dejant gebildet haben. Ihre Größe schätzen die Forscher auf rund 20.000 Tiere ein. Sie leben in einem schwer zugänglichen Höhlenkomplex, der von den Einheimischen Fore genannt wird. Hier sind die Fledermäuse vor ihren natürlichen Feinden geschützt. Die Umweltbeauftragten des Luranatsamts und der Provinz Westvalunia gehen davon aus, dass die Population auf natürliche Weise eingedämmt ist. Dennoch wird den Anwohnern in der Nähe der Fore geraten, nachts und in den frühen Morgenstunden im Freien einen Atemschutz zu tragen. Damit würde die Gefahr des Eindringens von Mikroorganismen in den Körper signifikant verringert. Die Blaustirn-Staubfledermaus sei dafür bekannt, verschiedene Krankheiten zu übertragen. Man berate in der Provinzverwaltung Strategien, um der Situation zu begegnen und ziehe dazu auch internationale Experten, beispielsweise aus Zwartwend, zu Rate. Das Luranat verkündete derweil, die Blaustirn-Staubfledermaus gehöre nicht zur walunischen Fauna und störe das empfindliche Ökosystem des schroffen Rands. Luran Ramhabak sei daher entschlossen, nicht nur die weitere Ausbreitung der Tiere zu verhindern, sondern auch die bestehende Kolonie zu vernichten. Er gab der Provinzverwaltung Westvalunias freie Hand und wird den provinzialen Behörden jede erforderliche Unterstützung gewähren, um die Plage schnellstmöglich zu beenden. Der Luran sieht die Schuld für den Befall, wie er es nennt, bei den zögerlich handelnden zwartwendischen Behörden, die schon seit Monaten mit einer ständigen Ausbreitung der Fledermäuse konfrontiert seien, aber immer noch nicht adäquat gehandelt hätten. Er verlange eine Kompensation für die Anstrengungen, die sein Land nun unternehmen muss. Der hochgeweihte Rat Zwartwends ließ die Vorwürfe zunächst unkommentiert, signalisierte jedoch seine Bereitschaft, Westvalunia fachliche und logistische Hilfestellung zu leisten, sofern sie benötigt würde. Meine Freunde, die Blaustirn-Staubfledermaus wird allmählich zum Dauergast in diesem Cast. Ihr dürftet sie mittlerweile hinreichend kennen. Da sich aber immer mal neue Zuhörer auf meinem Kommknoten einfinden, müssen wir uns trotzdem eben mit den Grundlagen beschäftigen. Nur ganz kurz versprochen. Im Grunde handelt es sich um eure handelsübliche Fledermaus. Die Tiere sind in jeder Hinsicht mit anderen Fledermausarten vergleichbar, außer einem recht eigenwilligen Twist. Die Regenerationsrate der Haut dieser Fledermausart ist so stark erhöht, dass sie so etwas wie eine ständige Schuppenflechte hat. Abgestorbene Haut löst sich in winzigen Schuppen ab, mit allem, was darauf so lebt. Die Anschuldigung der Verbreitung von Krankheitserregern ist also nicht ganz von der Hand zu weisen, denn wo immer die Fledermäuse herumfliegen, hinterlassen sie eine Menge Staub von ihren Flügeln, der vor Mikroorganismen nur so wimmelt. Einige davon können tatsächlich auch beim Menschen Krankheiten verursachen. Ob der in Westvalunia nun angeratene Atemschutz aber besonders hilfreich ist, wäre zu beweisen, da sicher nicht alle auf diesem Weg übertragenen Erreger durch die Atemwege in den Körper gelangen müssen. Schaden tut's aber auch nicht. Die Blaustirn-Staubfledermaus ist eigentlich im inneren zwartwendischen Gebirgsmassiv beheimatet. Sie bevorzugt trockene Lebensräume im Inneren von Höhlen. Die Tiere verlassen ihre Nisthöhlen nur zur Nahrungssuche, sie ernähren sich von Insekten. Soweit die bisher bekannte Theorie. Neu ist, dass die Blaustirn-Staubfledermaus auch in weniger trockenen Gebieten vorkommt. So hat sich die Art kürzlich infolge eines Überangebots an Beutetieren bis an die Küste des Swartwendischen Golfs ausgebreitet, was die Regierung Swartwends, den hochgeweihten Rat, vor ein Dilemma gestellt hat. Die Kirche der Heiligen Tanal ist nämlich noch unentschlossen, welche Maßnahmen gegen die weitere Ausbreitung der Tiere unternommen werden dürfen und welche nicht. Und der Rat ist jetzt gefordert, schnellstmöglich zu einer geeigneten Doktrin zu gelangen. Aber ich greife schon wieder vor. Es gibt im schroffen Rand einige natürliche Feinde der Blaustirn-Staubfledermaus. Neben der Mauereule, dem Steinadler und ein paar anderen großen Greifvogelarten sind da zum Beispiel auch die Pavialkatze und der Gliedergleitwurm zu nennen. Letzterer ist sich seiner Rolle vermutlich weniger bewusst, aber die Pavialkatze ist für uns heute von erhöhtem Interesse. Diese große Katzenspezies ist vor allem an der Sinuyo-Bruchkante im schroffen Rand verbreitet und kann außergewöhnlich gut klettern. Die Katzen verstehen sich hervorragend darauf, Felswände zu erklimmen. Und sie tun das besonders gern in Höhlen, an deren Decken die Blaustirn-Staubfledermaus den Tag verbringt. Aufgrund dieser Eigenschaft nahm man bisher an, dass die Ausbreitung der Fledermäuse über die Grenzen Swartwends hinaus nach Norden eher unwahrscheinlich war. Die Blaustirn-Staubfledermaus bildet große Kolonien Kolonien mit ausgedehnten Jagdgebieten. Wird der Weg zwischen Nistplatz und Jagdgebiet für einzelne Tiere dieser Kolonien zu lang, siedeln diese Tiere um und bilden den Kern einer neuen Kolonie. Man ging davon aus, dass die Pavialkatze im Norden zwar Advents dafür sorgen würde, dass keine dort beheimatete Fledermauskolonie jemals diesen kritischen Punkt erreichen würde. Aber gut, was soll ich sagen? Die Blaustirn-Staubfledermaus ist offensichtlich eine wesentlich erfolgreichere Lebensform, als wir bisher angenommen haben. Und in der Fore hat sich der Erfolg für die Tiere mehr oder weniger natürlich eingestellt, denn in diese Höhle gelangt man nur im Flug. Der einzige Zugang zur Fore ist ein riesiges, fast kreisrundes Loch im Boden eines Tals mit fast denselben Abmessungen. Daher kommt auch der Name, denn der stammt aus dem Rivalunischen, dem antiken Vorläufer des Walun, und bedeutet einfach Loch. Einige Meter unter dem etwa 40 Meter durchmessenden Höhleneingang weitet sich der Hohlraum stark aus. Es geht mindestens 80 Meter in die Tiefe. Ein Sturz, den keine Pavialkatze überlebt. Das Tal mit der Fore gehört zu einer Kette von Tälern, die sich grob vom nördlich gelegenen Dejant bis hierher erstreckt. Das sind rund 72 Kilometer. Die meisten dieser Täler sind zu schmal, um bewohnt zu sein. Das Yent-Tal, das direkt nördlich der Fore liegt, ist jedoch groß genug für zwei kleine Dörfer. Yent ist ein kleiner Bergsee. Die beiden Dörfer Yent-Ho und Yent-Tur liegen am nördlichen bzw. südlichen Ausgang des Tals und werden durch den See voneinander getrennt. Im ganzen Tal wohnen keine 2000 Menschen. Aber das sind die, an die sich die Empfehlung zum Maskentragen richtet, von der ich vorhin berichtet habe. Der See Yent ist bekannt für sein klares Wasser und die erstaunliche Tiefe von gut 500 Metern. Wenn dir da dein Mopig aus dem Kanu fällt, brauchst du gar nicht hinterher tauchen. Aber du kannst es noch sehr lange sehen, während es zum Grund sinkt. Wie auch immer, der Yent grenzt unterirdisch an die Fore. Alles, was jetzt kommt, spielt sich also eher in Richtung Süden von der Fore aus ab. Von der Haupthöhle zweigen sich einige Nebenhöhlen ab, die zum Teil auch untereinander verbunden sind. Das Höhlensystem selbst reicht nicht sonderlich tief in den Berg, es gibt jedoch mehrere natürliche, senkrechte Schächte mit Durchmessern zwischen 10 und 50 Zentimetern. Einige Forscher vermuten, dass die Blaustirn-Staubfledermäuse die Fore durch eben diese Schächte erreicht haben. Oberirdisch gibt es zwischen dem Riss und der Fore jedenfalls kaum sichere Schlafplätze für die Tiere und es wurden auch keine Hinweise auf eine oberirdische Migrationsroute gefunden. Im Riss haben die Tiere schon seit Jahrhunderten Kolonien. Und der, das wisst ihr sicher, meine Freunde, ist mit dem Reich der Quor verbunden. Jetzt ist es unwahrscheinlich, dass die Blaustirn-Staubfledermaus die Hitze und schwefelhaltige Luft überleben kann, die den Quor als Lebensgrundlage dient. Aber die ständige Bewegung im Untergrund unter dem Riss öffnet und schließt ständig Verbindungswege im weit verzweigten Höhlensystem. Es wäre denkbar, dass sich dort, zumindest zeitweise, Gänge zwischen den oberen Ebenen der Höhlen geöffnet haben. So könnte es zumindest ab und an zu Verbindungen zwischen dem swartwendischen Höhlenkomplex, in dem die Blaustirn-Staubfledermaus eigentlich mal heimisch war, und irgendwelchen Höhlen unterhalb der Fore gekommen sein. Es liegt in der Natur des Untergrunds unter dem schroffen Rand, dass wir ihn kaum erforschen können. Welche Verbindungen es zwischen den vielen Höhlen im Gebirge gibt, wissen wir also nicht, zumal sie sich ständig ändern. Daher kann an der Theorie letztlich schon etwas dran sein. Allerdings liegen zwischen dem Riss und der Fore fast 1800 Kilometer, wenn man allein den direkten Weg annimmt. Die Ausbreitung der Blaustirn-Staubfledermaus bis hierher muss also ziemlich lange gedauert haben. Es ist auch unwahrscheinlich, dass das Nahrungsangebot nur in den Höhlen groß genug ist, um die natürliche Verbreitung der Art zu ermöglichen. Es sei denn, da leben irgendwelche großen Insekten, von denen wir bisher nichts wussten. Ich meine, die Tiere wurden untersucht und gehören eindeutig der Spezies an. Aber wenn die sich rein unterirdisch bis zur Fore vorgekämpft haben sollen, dann muss das schon mindestens mal ein paar Jahrzehnte gedauert haben. Dann noch Zusammenhänge mit der jüngsten Ausbreitung der Blaustirn-Staubfledermaus in Swartwend anzunehmen, halte ich für unbegründet. Die müsste schließlich zeitgleich stattgefunden haben und folglich wesentlich früher bemerkt worden sein. Ich weiß, wie das klingt, aber ich finde, die zuständigen Behörden sollten mal die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass jemand die Blaustirn-Staubfledermaus absichtlich in der Fore angesiedelt hat. Ich meine, das sind 20.000 Tiere. Wenn die auf natürlichem Weg dorthin gekommen sind, muss das schon einige Jahre her sein. Ihr könnt mir nicht erzählen, die Einwohner des Yent-Tals hätten die Tiere dann auch erst jetzt bemerkt. Das Loch ist ein ziemliches Naturschauspiel, das guckt man sich doch ab und zu mal an, wenn man da schon wohnt. Wer zu einem solchen Eingriff in die Schöpfung Tanals, naja, dem Murs in dem Fall, ein Motiv hätte? Darauf habe ich leider bisher keine Antwort. Mir käme als erstes Glaran Chemie in den Sinn. Die waren und sind in der Region momentan recht aktiv. Dejant war in diesem Jahr Schauplatz der Blockade einer Glaran-Einrichtung durch Umweltschützer und Westrival, wo der Chemieriese gerade großflächig mit GDS hantiert, ist auch keine 300 Kilometer entfernt. Ich weiß nicht warum, aber wenn ich so darüber nachdenke, klingelt meine Paranoia schon wieder. Ich muss mir endlich mal Zeit für eine genaue Betrachtung des Chemiekonzerns nehmen, damit wir künftig keinen so vernebelten Blick in diese Richtung mehr haben. Bis es soweit ist, befassen wir uns weiter mit den offiziellen Tatsachen. Swartwend grenzt auf dem benannt an genau zwei Staaten, nämlich Dümeringen und Wallunia. Und mit beiden hat es in der jüngeren Vergangenheit einige Dispute gegeben. Meist ging es um die restriktive Umweltgesetzgebung meines Vaterlands. Die Gesetze meines Landes gelten nämlich zum großen Teil auch innerhalb der Kirche der Heiligen Tanal, die aber nicht auf unser Land begrenzt ist. Die Kirche hat überall auf der Welt Kapitel, aber vor allem in Dümeringen und Wallunia versuchen ihre Angehörigen immer wieder Kirchenrecht durchzusetzen, das in Konflikt mit der örtlichen Gesetzgebung des Staates steht. Ich will da jetzt gar nicht so sehr in Einzelheiten eintauchen, nur so viel. Es gibt einen Grund für das angespannte Verhältnis zwischen Swartland und Wallunia und der hat viel damit zu tun, dass Angehörige des wallonischen Staats vielleicht einmal zu oft den moralischen Zeigefinger der Kirche der Heiligen Tanal zu sehen bekommen haben. Da erfüllt es den Loran natürlich mit großer Genugtuung, wenn er darauf verweisen kann, dass die Kirchendoktrin nicht einmal im eigenen Kernland zum Erfolg führt. In diesem Fall geht er vielleicht schon etwas zu weit, wenn er Swartwind die Schuld an der Ausbreitung der Blaustirnstaubfledermaus nach Westwallunia gibt. Ich glaube, es wird nicht dabei bleiben, dass der hochgeweihte Rat diese Anschuldigung unkommentiert lässt. Jedenfalls wurde beim Wirtschaftsministerium, genauer gesagt beim Schatzamt, um Finanzierung von wissenschaftlichen Studien im Zusammenhang mit der Ausbreitung der Blaustirnstaubfledermaus im schroffen Rand ersucht. Ich kann da nicht genauer werden, wenn ich meinen Job auch morgen noch ausüben will. Ihr werdet mir einfach vertrauen müssen, wenn ich euch sage, dass es da direkte Zusammenhänge zur Fore gibt. Aus freien Stücken hat der hochgeweihte Rat sicher nicht fachliche Unterstützung für Westwallunia in Aussicht gestellt. Ich schätze, die Beziehung zwischen Wallunia und Swartwind wird auch in der Zukunft belastet bleiben. Aber was sind das eigentlich für Versäumnisse, auf die Ramhabak da anspielt? Was hätten swartwendische Behörden tun müssen, das sie nicht getan haben? Klar, die Blaustirn-Staubfledermaus breitet sich auch in Swartwend weiter ungehindert aus. Und da es sich um eine demurrische Kreatur handelt, sollte die Kirche der Heiligen Tanal keine Bedenken haben, die Tiere mit allen Mitteln zu bekämpfen. Und das ist zum Teil auch bereits passiert. Es gibt mehrere Verordnungen, durch die die Jagd auf die Tiere erleichtert wird. Allerdings verbietet das swartwendische Gesetz über den Erhalt und die wirtschaftliche Nutzung des swartwendischen Höhlenkomplexes generell die Jagd innerhalb des Schattengangs, in dem die Blaustirn-Staubfledermaus nun mal leider die meisten ihrer Zelte aufgeschlagen hat. Folgerichtig sind Jagderleichterungen, die die Saison ausdehnen oder trächtige Tiere zum Abschuss freigeben, eher Makulatur. Was wir wirklich bräuchten, wäre die Möglichkeit zu groß angelegten Kammerjägeraktionen im swartwendischen Höhlenkomplex. Dafür müsste die Blaustirn-Staubfledermaus allerdings als Ungeziefer eingestuft werden. Das ist grundsätzlich möglich für demurrische Spezies, wird aber nur selten getan. Und insbesondere nach dem Diskursimpuls des Fährwender Goren Ulo Kadoba ist die Kirche mit dieser Einstufung vorsichtig. Entwickelt sich die Debatte nämlich dahingehend, dass auch tanalische Kreaturen als demurischen Kreaturen dienlich eingestuft werden, könnte dadurch auch das generelle Verbot der Einstufung tanalischer Kreaturen als Schädlinge ins Wanken geraten. Die Tragweite ist schwer abzusehen, selbst für die Goren des hochgeweihten Rats. Deshalb zögert die Regierung mit entschlossenen Maßnahmen. Es gibt genug Beispiele unter den Spezies der Demur, die durch entschlossene Maßnahmen an den Rand der Ausrottung getrieben wurden. Vor diesem Schicksal will man tanalische Spezies wie die Varmigophage bewahren, die die Nahrungsgrundlage der Steinmotte bildet, die wiederum eine wichtige Nahrungsquelle für die Blaustirnstaubfledermaus ist. Jetzt sollte man annehmen, gerade die Führung der Kirche der Heiligen Tanal hätte einige Erfahrung im Umgang mit diffizilen Umweltthemen. Und dem ist im Grunde auch so. Dennoch hat die Rede Kadobas zum Fährwender Fischtrieb vor 3 Monaten einige Unruhe in die politische Willensbildung der oberen Ränge der Kirche gebracht. Anscheinend kann sich der hochgeweihte Rat noch nicht auf eine Vorgehensweise einigen. Deshalb gibt es auch noch keine eindeutige Marschrichtung. Die Ausbreitung der Fledermaus nach Westwallunia, beziehungsweise vielmehr die Reaktion der wallonischen Staatsführung darauf, könnte nun aber Anlass zu entsprechenden Beschlüssen werden, schon allein um Entschlossenheit in Richtung Loranat zu demonstrieren. Noch ist es in Swartwend und darüber hinaus für Anhänger der Kirche der Heiligen Tanal nicht statthaft, gegen die Varmigophage gezielt vorzugehen, da es sich um eine tanalische Spezies handelt. Die Varmigophage ernährt die Steinmotte und die Steinmotte ernährt die Blaustirnstaubfledermaus, falls ihr den Zusammenhang verschlafen haben solltet. Durch die erhöhte Varmigophagenpopulation im schroffen Rand sind Steinmotten hierzulande extrem zahlreich geworden. Eine Möglichkeit wäre also eine Verordnung, die gezielte Vernichtung von Varmigophagen in der Luft erlaubt, um der Steinmotte die Nahrungsgrundlage zu entziehen. Wie ich euch aber gerade eben erläutert habe, ist eine solche Verordnung doch recht unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher wäre eine Verordnung zur Eindämmung der Steinmottenpopulation. Dem Insekt mit den handtellergroßen Flügeln ist schwer beizukommen. Es gibt keine wirksamen Köderfallen für die Tiere und sie landen auch nur selten, solange sie im Flug ausreichend Nahrung aufnehmen. Möglich wäre aber, die Vernichtung der Gelege der Steinmotte zu erlauben. Die Gelege sind leicht zu lokalisieren und es braucht keinen Profi und keine Chemikalien, um sie zu vernichten, da die Eier keine sonderlich harte Schutzhülle haben. Allerdings ist die Steinmotte nur Teil der Nahrungsbandbreite der Blaustirnstaubfledermaus. Man müsste noch gegen mindestens 1/2 Dutzend weitere Insektenarten vorgehen, um den Effekt zu maximieren. Dadurch wird es schwer, die Auswirkungen auf das Ökosystem im Ganzen abzuschätzen, was den hochgeweihten Rat wahrscheinlich weiter zögern lässt. Schnelle Ergebnisse verspricht eigentlich nur das direkte Vorgehen gegen die Blaustirnstaubfledermaus selbst. Das war in der Vergangenheit nicht von Erfolg gekrönt, weil die erlassenen Verordnungen nicht weitreichend genug waren. Swartwern könnte die Tiere insgesamt zu Schädlingen erklären. Dann wäre es problemlos möglich, jede Kolonie der Fledermäuse zu vernichten, egal wo diese sich befindet. Die Swartwenden würden das auch mit hoher Wahrscheinlichkeit überall im Land umsetzen, weil die Tiere gemeinhin als gefährliche Plagegeister empfunden werden. Also es ginge sehr schnell, dass wir die Blaustirnstaubfledermaus in ihr ursprüngliches Verbreitungsgebiet zurückgedrängt hätten, weil sozusagen alle mit anpacken. Es ist nur leider so, dass die Tiere sich ja nicht ohne Grund so extrem ausgebreitet haben. Dieser Grund ist zum einen nicht vollständig geklärt, auch wenn die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass es an dem Überangebot an Nahrung im schroffen Rand liegt. Zum anderen würden wir eben nur das Symptom bekämpfen, nicht aber die Ursache. In ein paar Jahren hätten wir also dasselbe Problem wieder. Um Stärke und Entschlossenheit zu signalisieren, wird sich der hochgeweihte Rat vermutlich auf Beschlüsse einigen, die sich direkt gegen die Blaustirnstaubfledermaus richten. Damit lassen sich einfach am schnellsten Resultate vorweisen. Und ein polternder wallonischer Luran hat einfach zu viel Einfluss auf dem Kontinent, um sich in der Sache weiter Zeit zu lassen. Andere Herangehensweisen wären zwar klüger, aber deren Resultate auch schwerer einzuschätzen und länger abzuwarten. Wenn die Umweltgesetzgebung Swartwens eines nicht ist, dann voreilig. Der Rat wird also vermutlich zeitlich begrenzte Verordnungen erlassen und gleichzeitig veranlassen, dass die Auswirkungen auf die Umwelt genau studiert werden. Erst nach reiflicher Überlegung und Analyse möglichst umfangreicher wissenschaftlicher Untersuchungen kommt es bei uns üblicherweise zu einem dauerhaften Gesetz mit Auswirkungen auf die Schöpfung. Ist es aber erst einmal soweit, dann bleibt ein solches Gesetz quasi für die Ewigkeit. Für Westwallonia hat das alles freilich keine Relevanz. Hier gilt das Gesetz des Lurans und der hat ja bereits klargemacht, dass ihm jedes Mittel recht ist, die Blaustirnstaubfledermaus schnellstmöglich wieder loszuwerden. Radin Ramhabak ist auch nicht bekannt für seine ausladende Geduld mit den Provinzen. Lässt sich Westwallonia jetzt also zu viel Zeit beim Studium der Situation in der Fore, anstatt zu handeln und die Fledermauskolonie zu vernichten, könnte es passieren, dass eine Luranats-Angelegenheit daraus wird. Ich bezweifle, dass dann die wallonische Armee in die Fore einmarschieren wird, aber wenn sie es für nötig befinden, fluten die ganze Höhle mit brennbarem Gas und zünden es an. Da haben die Luranats-Beamten gar keine Skrupel. Zuallererst werden aber westwallonische Behörden sich der Sache annehmen. Der Umweltbeauftragte der Provinz soll bereits einen Krisenstab einberufen haben. Und dafür sind angeblich auch Rufe an die Universität von Dohanarell und an die Klosterschule am Riss ergangen. Falls das stimmt, werden beide Hochschulen ausgewiesene Experten für die Blaustirnstaubfledermaus nach Dejant entsenden, von wo aus der Krisenstab operieren wird. Ich nehme an, die werden dann erstmal analysieren, welche möglichen Maßnahmen besonders erfolgversprechend sind und sich dann für die effektivste Variante entscheiden. Es gilt immerhin auch zu verhindern, dass mit der Zeit eine neue Kolonie entsteht. Aber ob Westwallonia genug Zeit bleibt, um sich auch mit der Frage vorab zu beschäftigen, ist ungewiss. Daher werden die erstmal keine Zeit verlieren, damit ihnen nicht in ein paar Wochen der Luran die Arbeit ab und das Zepter in der Fore aus der Hand nimmt. Ihr seht, es bleibt spannend. Und wenn sich keine effektive Lösung der Fledermausfrage finden lässt, kann der Luran immer noch weiter hervorragend Stimmung gegen Swartwend machen. Es gibt ja auch noch nicht genug fremdenfeindliche Anfeindungen beiderseits der Grenze. Gut, meine Freunde, auf der Kadenz ende ich doch immer wieder gern. Macht schon mal Pauschaltermine beim Kammerjäger eures Vertrauens und lasst eine positive Bewertung und vielleicht eine Rezension für den Cast da. Aber seid kein Vielfraß. Wer überzeugen will, muss freundlich sein. Ihr könnt auch direkt zu mir und anderen Hörern Kontakt aufnehmen. Einen Link zu meinem Kommknoten findet ihr in den Shownotes. Wir sind immer offen für neue Informationen, besonders wenn sie nicht allgemein öffentlich zugänglich sind, wenn ihr versteht, was ich meine. In dieser Form hören wir uns in 7 Tagen wieder, wenn wir wieder eine Woche näher am Ende der Zivilisation stehen, wie wir sie kennen. Bis dahin bleibt standhaft. Das war noch nicht der Abgesang. Wohl je, euer Emil.